Dorothy. Ich erreichte das Bauernhaus in Kansas während eines Sommersturms. Später wurde mir erzählt, der Wind sei so stark gewesen, dass ihre Haare zur Seite standen. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich weiß nur noch, dass ich mich schluchzend an sie geklammert habe. Ihr klebte Blut im Gesicht, erzählte man mir. Es benetzte ihre eingefallenen Wangen. Bitte, sagte sie zu dem Paar vor sich im Türrahmen. Nehmt sie. Sie versuchte, mich aus ihrem Arm zu lösen, aber ich wehrte mich dagegen, die Finger in den Stoff ihrer Jacke gekrallt. Ich will nach Hause. Ich erinnere mich genau daran, die Worte gesagt zu haben. Manchmal wache ich nachts davon auf, dass ich sie im Schlaf rufe. Wenn ich ganz still daliege, wenn ich meine Augen schließe, wenn ich tief in meinen Erinnerungen grabe, kann ich sie sehen. Sie schreit mich an, aber ich höre nichts. Da sind nur Bewegungen. Haare, die um mein Gesicht peitschen. Dunkle Wolken, die am Himmel aufziehen. Ich erinnere mich an ihre tiefe Verzweiflung und den Geschmack von Asche auf meiner Zunge. Die Hurricane-Saison bringt stets Verzweiflung hervor. Und Blutvergießen. Tante M und Onkel Henry hatten nie vor, Kinder zu haben. Aber wie könnten zwei so gütige Menschen ein schluchzendes Kind abweisen? Sie wird zu dir zurückkommen, sagte M nach Ausbruch des Sturms und wischte mir den Dreck vom Gesicht. Keine Sorge.
Cleo. Die Hexe des Ostens rennt in Schlangenlinien über die Schneeglöckchenwiese. Das Kleid gerafft, damit der Saum nicht schmutzig wird. Wo? Will sie mit weit aufgerissenen Augen wissen. In ihrem Blick liegt ein wahnhafter Ausdruck. Cleo hat nie Freiheit erfahren. Sie wurde unter einem Blutmond geboren und war vom ersten Atemzug an verflucht. Zumindest hat man ihr das erzählt. Vielleicht hat Cleos Mutter sie deshalb in die Obhut der Hexe des Ostens gegeben, noch bevor sie ihr erstes Wort gesprochen hat. In ihrer Erinnerung gibt es nur das Gefühl der Verzweiflung. Sie wollte es der Hexe immer recht machen. Schließlich war sie ein Geschenk, oder nicht? Und Geschenke sollten den Empfänger nicht nerven, reizen oder zur Weißglut treiben. Bleib ruhig, hat sich Cleo immer gesagt. Diese Regel hatte sie ganz allein lernen müssen. Rein instinktiv. Delphine, die Hexe des Ostens, hört sich selbst gern reden. Deshalb soll Cleo möglichst still bleiben. Und jetzt ist es wenig überraschend, dass ihr die Worte fehlen. Sie ist nicht nur zufällig hier, südlich des gelben Ziegelsteinwegs, inmitten einer Schneeglöckchenwiese. Zufall oder nicht? Die Anweisungen waren vage. Die Details unklar. Dort, sagt Cleo und zeigt auf eine beliebige Stelle zu Delphins Linker. Delphine schimpft vor sich hin und stapft davon. Der Wind dreht und die alten Eichen, die die Wiese säumen, knarren verzweifelt. Cleo lässt den Blick über den Wald schweifen, abwartend. In manchen Nächten, wenn die Hexe tief und fest schlief, high vom Öl, betrunken vom Osrum und Cleo endlich allein war, las sie sich selbst laut in der gedämpften Stille vor, nur um sich daran zu erinnern, dass sie eine Stimme besaß. Denn es war leicht, die Form der Wörter zu vergessen, die Melodie von scheinbar wahllos aneinandergereihten Buchstaben, die zusammen Hoffnung und Freundschaft und Macht ergeben. Hoffnung erscheint ihr immer wie ein Märchen, Freundschaft wie eine Lüge, Macht wie eine Droge.
Vogelscheuche. Ein Pfeifen weckt mich auf. Es ist eine sanfte Melodie, eine Mischung aus Vogelgesang und Arbeiterlied. Alles tut mir weh. Ich mache eine ruckartige Bewegung nach vorne, doch die Seile an meinen Handgelenken sitzen zu fest. Ein zweites Seil windet sich um meine Taille und fixiert mich an einer Stange, die im Boden steckt. Ich befinde mich auf einem Maisfeld im Land des Ostens. Das Pfeifen kommt näher. Es kostet mich zu viel Kraft, meinen Kopf aufzurichten, deshalb lasse ich ihn hängen und das Blut aus meinem Mund tropfen. Hilfe, rufe ich, aber das Wort klingt eher wie ein Krächzen. Näher, noch näher. Das Mädchen bleibt auf dem gelben Ziegelsteinweg stehen. Ich bewege mich gerade genug, um sie wissen zu lassen, dass ich am Leben bin. »Oh mein Gott!« ruft sie. Ihre Stimme klingt mehr nach Musik als ihr Pfeifen und es überrumpelt mich völlig. Mein Herz schlägt schneller. Ich hole tief Luft und ignoriere den Schmerz in meinen Rippen. »Hilfe!« sage ich noch einmal.
»Ich komme!«
ruft sie. Die Maispflanzen teilen sich für sie wie das Meer. Sie ist eine Lichtgestalt, hübscher als erwartet. Mein Herz schlägt noch schneller. Ich hebe den Kopf und lächle sie an.
Blechmann. Phaos findet mich in der Elster, mitten in einer Partie Ass und König. Zu dieser nächtlichen Stunde ist die Taverne laut und unruhig, und auf der behelfsmäßigen Bühne ringt die Band um jede noch so kleine Lücke im Geschrei, Gerangel und Gelächter, in die ihre Musik passt. In dem riesigen Steinkamin knistert ein Feuer. Am dicken, hölzernen Kaminsims darüber baumeln massenweise handgemachte Glücksbringer an Lederbändern und reflektieren das Licht. Sie haben sich über die Jahre angesammelt, wurden von Gästen dort festgenagelt, die hofften, so die großen und grauenvollen Flüche abwehren zu können, oder um die hohen Götter anzuflehen, dass sie zurückkehren mögen. Es ist alles Aberglaube. Also der Teil mit den Flüchen, nicht der mit den hohen Göttern. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Als ich ein kleiner Junge war, ist meine Mutter mit mir und meinen Brüdern jedes Jahr zur Smaragdstadt gereist, um der Götterernte beizuwohnen. Die hohen Götter stellten sich so auf, dass jeder von ihnen in eine Himmelsrichtung schaute, und füllten die Magie der Erde wieder auf. Damals war dort ein Fluss, der vor Magie golden glänzte. Heute liegt er unter Ziegelsteinen und ist nur noch halb so mächtig.
Sie hörten West of Wicked, Folge deinem Verlangen. Great and Terrible Land, Band 1. Von Nikki St. Crow. Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Schmidt und Janika Krichtel. Gelesen von Tina Lehmann, Olivia Amber, Lennart Wolf, Katharina Rabe, Benjamin Forst, Annalena Prinz und Valentin Wolf. Ein Bramble by Argon Hörbuch.